Codex Manesse. Das klingt für Laien irgendwie mysteriös. Wie eine Art geheime Brüderschaft, die in einem Dan Brown-Buch vorkommen könnte. Fragt man einen Germanist oder einen Medienwist nach dem Codex Manesse, dann bekommt er gerade glänzige Augen. Was eigentlich nur eins bedeuten kann. Beim Codex Manesse muss es sich um ein Buch handeln. Ein spezielles Buch. Am besten fragen wir den Max Schiendorfer, ehemaligen Germanistikprofessor an der Uni Zürich, was denn der Codex Manesse genau ist.
Das ist mittelalterliche Handschrift, sehr grossformatig, sehr dick, mit viel Liedertext drin. Eben mehrheitlich Minne-Lieder. Minne, das ist ja das alte Wort für Liebe, also ein beliebtes Thema, auch heute noch im vor allem Schlagergesang und so. Und damals natürlich auch dominant, aber daneben hat es auch Text politischer Art, lehrhafte Texte in allen möglichen Bereichen oder auch sehr viel geistlich-religiöse. Also das ist eine riesige Sammlung von Texten und die wichtigste, mehr als die Hälfte von diesen Texten kennen wir nur aus dieser Handschrift.
Zur Erklärung. Es gibt nicht so viele erhaltene Handschriften aus dem Mittelalter. Wir sind uns heute gewöhnt, dass es von Büchern tausende von Exemplaren gibt. Aber so eine mittelalterliche Handschrift hat herzlich wenig mit einem Buch, wie wir es kennen, zu tun. Wie es ihren Namen schon verratet, ist sie ein Manuskript, also von Hand geschrieben und illustriert. Und zwar nicht auf Papier, sondern auf Pergament, also speziell behandelter Tierhaut. Im Mittelalter war ein Buch ein hochgradiges Luxusprodukt, das sich nur die Reichsten können leisten konnten. Dementsprechend wenig hat es gegeben und noch weniger sind bis heute erhalten geblieben. Darum ist der Codex Manesse heute von so einem grossen Wert. Im Codex Manesse sind sehr viele Texte überliefert, die in keinem anderen Manuskript überliefert sind. So etwas ist praktisch unvorstellbar heute, im Zeitalter vom Internet. Und der Codex Manesse, die berühmteste und wichtigste deutsche Liederhandschrift aus dem Mittelalter, ist, ob ihr es glaubt oder nicht, Ende 13. Jahrhundert in Zürich entstanden. Ein Zürcher Dichter namens Johannes Hadlaub schreibt nämlich in diesem Kodex, dass die Initiatoren von diesem Projekt, der Ritter Rüdiger Manes und sein Sohn Johannes, der Schatzmeister am Grossmünsterstift, gsi sind. Das klingt dann in modernem Deutsch etwa so.
Wo fände man so viele Lieder beisammen? Man fände sie nirgends sonst im Königreich, wie sie hier in Zürich in Büchern stehen. Deshalb befasst man sich da eifrig mit dem Sang der Meister. Der Manesse hat sich zielstrebig darum bemüht, sodass er nun die Liederbücher beisammen hat. Vor seinem Hofe sollten sich die Sänger neigen, sein Lob verkünden, hier und anderswo, denn da hat die Sangeskunst Stamm und Wurzeln. Und erführe er, wo es noch kunstgerechte Lieder gäbe, er setzte alles dran, sie zu erwerben. Sein Sohn, der Kustos, der betrieb das Gleiche. Deshalb haben sie so viel an edlem Gesang die vornehmen Herren zusammengebracht. Daran lernt man ihren Ruf begreifen. Wer wies ihnen die Anfänge dieses Tuns, der war auf ihr Ansehen höchst bedacht. Das tat ihr Verstand, der ließ sie nach Ansehen streben, was ihnen freilich auch angeboren ist. Gesang, mit dem man den schönen Frauen ihr Lob noch mehren kann, denn wollten sie nicht untergehen lassen.
Die Patrizierfamilie Manesse war im mittelalterlichen Zürich sehr einflussreich. Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert sind Mitglieder der Manesse-Familie im Rat vertreten und zwei von ihnen waren Bürgermeister. Ein Vorfahr von Rüdiger Manesse, der Heinrich Manesse, hat sich 1271 am prestigeträchtigsten Ort in Zürich bestatten lassen. Im Grossmünster, vis-à-vis von den Gräbern der Stadtheiligen Felix und Regula. Aber auch der Rüdiger selber ist zu viel Macht gekommen in der Stadt Zürich.
Das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit gewesen, also im nicht nur kulturellen Leben, sondern im gesellschaftlichen, politischen Leben. Er dürfte so Grössenordnung um 1225 plus minus geboren sein, genau weiss man es nicht. Ist dann aber 1252 sicher volljährig. Und spätestens 1264 wird er in den städtischen Rat aufgenommen. Das heisst, er gehört dann zur führenden Elite in der Stadt und bleibt bis zu seinem Tod, 40 Jahre später, eigentlich der grosse Spiritus Rector von der Lokalpolitik.
Der Rüdiger war 40 Jahre lang Ratsherr und hat darum an allen wichtigen Geschäften in der Stadt teilgenommen. Aber die mittelalterliche Stadt Zürich ist natürlich nicht mit der heutigen Stadt Zürich vergleichbar.
Man muss sich überhaupt die Stadt Zürich schon ein bisschen anders vorstellen als heute. Oder? Heute sie wächst ständig, Tendenzen so gegen eine halbe Million irgendwann. Also 500'000. Damals um 1300 Tendenz gegen 5'000. Also sehr überschaubar und man kann fast sagen, jeder hat jeden kennt und ganz bestimmt hat jeder die führenden Patrizierkreis kennt. Das sind 200-300 Leute gewesen und die gehören zu wenigen ratsfähigen Familien, eben beispielsweise Manesse. Und die hocken an den Schalthebel in allen Bereichen. Also auch in den geistlichen Institutionen, die natürlich damals viel wichtigere, auch politisch und wirtschaftlich wichtigere Rolle gespielt haben, als das heute noch man sich vorstellt. Oder?
Der Rüdiger hat sich aber nicht nur für Lokalpolitik, sondern auch für Literatur interessiert. Er hat sich im grossen Stil als Mäzen betätigt und darum wohl auch den Codex Manesse in Auftrag gegeben. In diesem Manuskript hat man die verschiedensten Texte sammeln. Und zwar nicht nur gerade von diesen Jahren, sondern auch von bis zu 170 Jahren vorher. Darum war die Sache auch nicht husch-husch erledigt. Im Gegenteil.
20, 30 Jahre ganz bestimmt Vorlauf arbeiten. Also man hat dann wirklich im ganzen Reich Beziehungsnetz aufgezogen bzw. ausgenutzt und von allen Ecken und Enden vom Deutschen Reich dann so Liedersammlungen auf Zürich geholt. Es gibt einzelne, die man relativ gut kann rekonstruieren, also beispielsweise eine Sammlung aus dem Raum Steiermark, wo man kann sagen, also da die 4, 5 Dichter, die sind sicher in der gleichen Vorlage auf Zürich gekommen. Ja, und dann irgendwann, wahrscheinlich kurz vor 1300, hat man dann gefunden, ja, jetzt kann man anfangen, das ins Reine schreiben. Und damals sind 110 verschiedene Dichter, Corpora, zusammengekommen. Und die bildet den sogenannten Handschriften-Grundstock.
Was mich bei solchen Sachen immer interessiert, ist, wie sie gemacht worden sind. Ich bastle ja selber gern und so ein mittelalterliches Manuskript ist aus purer Handarbeit entstanden. Druckpressen sind ja erst später erfunden worden. Die Forschung geht davon aus, dass der Codex Manesse etappenweise über 20 Jahre verteilt erstellt worden ist. Insgesamt haben etwa 12 Schreiber, 6 Illuminatoren und 4 Maler mit ihren Gehilfen am 426-seitigen Codex mitgearbeitet. Aber nicht in gleichem Ausmaß. Der Grundstock ist nur von einem Maler und seinen Gehilfen illustriert worden. Und das etwa innerhalb von einem Jahr. Der Inhalt ist mehrere Mal neu organisiert und ergänzt worden. Und Arbeitsprozesse wie zum Beispiel die Farbherstellung und das Binden des Buchs sind auch sehr aufwendig gewesen. Die Art, wie man geschrieben hat in so einem Manuskript, würde man heute wahrscheinlich eher als Malen, denn als Schreiben bezeichnen. Das gotische Schriftbild im Codex Manesse ist sehr gleichmäßig. Und wenn man sich die Mühe gibt als moderner Leser, kann man recht viele Wörter entziffern. Wer sich den Codex Manesse mal genauer anschauen will, kann das online machen. Auf der Webseite der Universität Heidelberg sind Scans vom ganzen Codex Manesse öffentlich zugänglich. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal live so ein altes Manuskript gesehen und darin blättern. Und ich war erstaunt, wie unregelmäßig Pergament ist. Pergament sieht nicht aus wie eine regelmäßige Papierseite, sondern es hat oft Löcher und Risse drin, wo die Schreiber manchmal sogar rundherum geschrieben haben. Auch im Codex Manesse gibt es Stellen, wo man die Risse im Pergament einfach mit rotem Faden zugenäht hat. Eine pragmatische Lösung. Darum ist es wirklich spannend, mal einen Blick in so ein Manuskript zu werfen. Über eine Frage haben wir heute noch nicht geredet. Warum hat man damals überhaupt so ein unglaublich aufwendiges und dementsprechend teures Projekt in Auftrag gegeben? Ist es wegen dem Ansehen gewesen?
Das ist sicher ein Teil von dieser Strategie. Also man muss sich vorstellen, dass die Patrizier die haben ja eine Sonderposition in der Gesellschaft. Einfach quasi schon durch ihre Geburt. Und die müssen sie aber nach außen immer wieder versuchen zu legitimieren. Gerade im 13. Jahrhundert sind es verschiedene von so Stadtritterfamilien, die sich Wohntürme bauen lassen. Zwei, drei gibt es heute noch, oder? Und auch der Rüdiger Manesse hat das gemacht, und zwar in der unmittelbaren Nachbarschaft vom Grossmünster. Und das ist natürlich dann auch ein Zeichen gewesen, hey, ich kann das, oder? Ich kann mir das leisten und ich beanspruche jetzt einen Ausdruck von meiner gesellschaftlichen Position. Und die Stadttürme, die sind dann mit Sicherheit auch kunstvoll ausgemalt worden, mit Wandmalereien. Und im Fall von Rüdiger Manesse ist ganz bestimmt eine grössere Bibliothek drin gestanden.
Ich als Bücherwurm kann es ihm nicht verübeln. Ein Grund, wieso man annimmt, dass der Rüdiger Manesse eine Bibliothek hatte, ist, dass sich im Codex Manesse Spuren von anderen Büchern finden
lassen. Es gibt weitere Handschriften, also nicht Lieder, sondern Epen, Romanhandschriften, die in Zürich entstanden sind. Und zwar spätestens seit etwa 1270. Man kann nachweisen, dass der Maler vom Codex Manesse so eine Bilderhandschrift, Romanhandschrift benutzt hat als Vorlage, dass er da verschiedene Bildmotive dort übernommen hat. Daraus. Und die Wahrscheinlichkeit ist, meine ich, doch ziemlich gross, dass eben das auch schon ein Buch im Besitz von der Herr Manesse war, dass der einfach dort in der Bibliothek da gehen, sich umschauen und inspirieren lassen.
Sich von anderen Werken inspirieren zu lassen und sie auch weitgehend zu kopieren, war im Mittelalter übrigens gang und gäbe gewesen. Und man hat wegen dem auch keine Schwierigkeiten bekommen. So etwas wie ein Copyright hat es nicht gegeben und man hat die Art von Inhalt ein bisschen angeschaut, wie ein Schreiner Holz behandelt hat. Jeder Handwerker hat es nutzen und formen. Wir sind jetzt die ganze Zeit ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass der Codex Manesse in Zürich entstanden ist. Aber eine Zeit lang ist das in der Forschung bezweifelt worden. Man hat zum Beispiel gesagt, die Familie Manesse sei gar nicht reich genug gewesen, um so ein teures Projekt zu finanzieren. Aber mittlerweile ist man sich eigentlich einig, dass der Codex Manesse ein Zürcher Werk ist.
Da kann man einerseits Schriftbild nehmen, also Schreiberhand. Das ist sehr typisch für Zürich, lässt sich gut vergleichen mit anderen Handschriften, die man sicher da kann lokalisieren kann. Das gleiche gilt für den Schreib- oder dialektale Formen, also quasi Zürichdeutsch. Da hat es damals ja schon gewisse Eigenheiten gegeben und die sind auch absolut vorhanden. Bestimmte Abkürzungen, die gebraucht werden, weisen klar auf Zürich. Dann auch Miniaturen, nicht vom Grundstock, aber von der Nachträge, die dann noch bis etwa 1330 dazugekommen sind, die selben drei verschiedene Maler, die lassen sich alle gut, auch in Zürich, vergleichen mit Wandmalereien zum Beispiel aus dem langen Keller oder ja, Ähnliches.
Okay, es steht also fest, dass der Codex Manesse in Zürich entstanden ist und dass er mit grosser Wahrscheinlichkeit vom Rüdiger Manesse in Auftrag gegeben worden ist. Aber so ein Buch ist damals nicht genutzt worden wie heute. Es haben ja nur sehr wenig Leute können lesen. Darum hat es andere Unterhaltungsformen gegeben. Singen zum Beispiel. Und der Text von diesen gesungenen Liedern, oftmals meine Lieder, sind dann im Manuskript niedergeschrieben worden. Oder umgekehrt, aus einem Manuskript vorgetragen worden. Ich meine, wir alle kennen den Minnesänger aus Asterix und Obelix. Aber wie muss man sich denn so einen Minnesänger im Mittelalter wirklich vorstellen?
Minnesang jetzt im engeren Sinn, das ist eigentlich eine typische Adelskunst gewesen. Also nicht professionelle Sänger, sondern Amateure, Dilettanten. Die beiden Wörter, die bedeuten eigentlich ja nichts anderes als Liebhaber, oder? Und ja, das ist damals im 12. 13. Jahrhundert bis eben ein bisschen über 1300 raus offenbar ganz eine beliebte Freizeitbeschäftigung von Adelsherren gewesen. Von dichtenden Frauen wissen wir nichts im deutschen Bereich. Im Französischen gibt es vereinzelte, aber auch nicht viel. Das war also offenbar schon ein bisschen eine Männerdomäne gewesen. Aber die Frauen spielen dann dafür in den Liedtexten eine umso wichtigere Rolle.
Die adligen Frauen werden im Minnesang angeschmachtet und idealisiert, sind aber für den verliebten Minnesänger meistens unerreichbar. Das ist grundsätzlich das Konzept des Minnesang. Als Zeitvertreib der Adligen war er eine Unterhaltungsform im kleinen Kreis. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass die adlige Gesellschaft von einem Ort, der ja meistens überschaubar war, zusammengekommen ist und dort die adligen Herren ihren Minnesang vorgetragen haben.
Und man darf nicht an ein heutiges Konzert denken mit, also heute ja Tausenden, aber nicht einmal an mehrere Dutzend Leute, sondern vielleicht ein Dutzend Leute, oder? Und einer hat vorne ein paar Lieder gesungen und dann hat man sonst sich Zeit vertrieben und dann ist dann vielleicht nochmal eine Serie gekommen.
Der Codex Manesse ist von dem her auch irgendwie ein Who's Who von deutschsprachigen adligen Dichtern. Ich bin mir jetzt die ganze Zeit am Überlegen, mit was für einem Event wir das heute vergleichen können. Mit einem Konzert im Hallenstadion oder im letzten Jahr nicht. Aber vielleicht mit Poetry Slams. Höfischer Minnesang als mittelalterlicher Poetry Slam, die Idee gefällt mir. Aber meine ehemaligen Professoren und Professorinnen am deutschen Seminar erzähle ich, glaube ich, besser nicht von diesem Vergleich. Wie kommt es, dass die meisten Zürcher noch nie von diesem Kodex gehört haben, geschweige denn ihn gesehen haben? Vielleicht hat es damit zu tun, dass er schon lange nicht mehr in Zürich ist. Der Codex Manesse wird heute in Heidelberg aufbewahrt. Aber bis er dort gelandet ist, hat das Manuskript eine bewegte Geschichte erlebt. Man weiß nicht so genau, was damit passiert ist, nachdem es fertiggestellt worden ist. Es ist nämlich erst nach dem Tod vom Rüdiger Manesse fertig worden. Man geht davon aus, dass der Codex um 1575 im Besitz von einem flämischen Sammler war, der alle Wappen aus dem Codex hat abzeichnen lassen. Für eine breitere Öffentlichkeit wiederentdeckt, ist das Manuskript dann erst später geworden.
Die Leute, die sagen wir, mit dem Codex Manesse direkt in Berührung gekommen sind, die haben sich immer interessiert. Aber das sind natürlich nur 5-6 gewesen, über Jahrhunderte raus. Ja, relativ wichtig war, dass einer davon, Melchior Goldast, anfangs vom 17. Jahrhundert, die Handschrift auch einmal zur Verfügung hatte und dann in einem lateinischen Buch paar Zitate daraus angeführt hat. Und auf die ist dann der Johann Jakob Bodmer gestoßen, Mitte 18. Jahrhundert. Und der hat dann alles in Bewegung gesetzt, um herauszufinden, wo ist echt die Handschrift jetzt. Sie war in Paris, in der Königlichen Bibliothek dort. Und tatsächlich hat er die sich dann können auslehnen auf Zürich für ein paar Monate. Und in dieser Zeit hat er zusammen mit seinem Mitstreiter Johann Jakob Breitinger den Kodex studiert und die Liedertexte auch abgeschrieben. Das hat zum Glück der Breitinger gemacht, der hat schön können schreiben. Ich kenne am Bodmer seine Schrift, die ist also abscheulich. Aber er hat dann zuerst nur eine kleinere Auswahl von diesen Liedertexten publiziert und dann ein paar Jahre später auch noch eine vollständige Gesamtausgabe vom Codex Manesse. Und ja, eben, er hat dann dort auch geschrieben, das ist ein Buch aus Zürich. Da steht letztlich eben der Rüdiger Manesse dahinter. Und ja, er hat es an einer immer noch nicht sehr grossen, aber doch schon ein bisschen grösseren Öffentlichkeit dann durch das bekannt gemacht. Und dann ist im Zug von der Romantik dann das Interesse sowieso noch gestiegen.
Mhm. Und jetzt eben ist es in Heidelberg.
Jawohl, ja. Der letzte schweizerische Besitzer, das ist ein Freiherr von Hohe Sachs gsi. Der ist dann ermordet worden und seine Witwe hat dann das Buch am Kurfürst Friedrich von der Pfalz verkauft. Und dort ist es jetzt eben in der Universitätsbibliothek.
Wow, ich glaube, mit diesen Räubergeschichten, die das Buch schon durchlebt hat, könnte man glatt einen Film darüber machen. Oder vielleicht könnte sich auch Dan Brown davon inspirieren lassen für ein neues Buch. Aus dem Max Schiendorfer Symptomfall kann man natürlich seine Meinung zum momentanen Aufenthaltsort vom Codex Manesse raushören.
Also richtig gehört sie eigentlich nach Zürich, aber das können wir uns glaube ich abschminken.
Heidelberg hin oder her, der Codex Manesse ist ein Zürcher Werk. Und auch wenn die meisten von uns in ihrem Alltag herzlich wenig an Zürich im Mittelalter denken, ist es doch unglaublich, dass so ein wichtiges und schönes Werk aus der deutschen Literaturgeschichte in Zürich entstanden ist. Es mag schon lange her sein, aber der Codex Manesse ist eine materielle Verbindung zu einer Zeit in Zürich, die für uns nicht mehr so einfach greifbar und vorstellbar ist. Weil ich mich während meiner 5 Jahre Anglistik- und Germanistikstudium unter anderem auch mit Mittelhochdeutsch beschäftigt habe, mache ich jetzt zum Abschluss dieser Folge etwas, was ich sehr selten mache. Ich lese euch einen Ausschnitt aus dem Codex Manesse auf Mittelhochdeutsch vor. Zugegebenermassen ein holpriges Mittelhochdeutsch. Aber Mittelhochdeutsch ist eben erstaunlich nah am Schweizerdeutsch. Mal schauen, wie viel ihr davon versteht. Das ist das Gedicht «Unter der Linden» von Walter von der Vogelweide, wo aus weiblicher Sicht von einer Liebesbegegnung unter einem Lindenbaum erzählt. «Unter der Linden an der Heide, da unser zweier Bette war's, da mugget ihr finden, schöne beide, gebrochen Blumen und Gras. Vor dem Walde in einem Tal, Tandaradei, schöne Sang, die Nachtigall. Ich kam gegangen zu der Aue, da war's mein Friedel, kommen eh. Da ward ich empfangen, Herre Frohe, dass ich bin selig, jemmer mehr. Kusst er mich, wohl 1000 Stund, Tandradei, seht, wie rot mir ist der Mund. Da hätt er gemacht, also rieche, von Blumen eine Bettestadt. Des wird noch gelachet, innigliche, kommt jemand an dasselbe Stadt. Bei den Rosen er wohl mag, Tandradei, merken, wo mir's Haubet lag. Dass er bei mir läge, wesses jemen, Nur ein Welle Gott, so schamt ich mich. Wes er mit mir pflege, niemen befinde das, wann er und ich und ein kleines Vogelin. Tandradei, das mag wohl getrübe sein. Ich glaube, so viel ist klar. Anders als man vielleicht würde denken, sind die mittelalterlichen Gedichte nicht so unschuldig, wie man könnte meinen. Und sie sind darum auch spannender, als man vielleicht würde denken. Was wiederum die glänzigen Äugle der Germanisten erklärt, wo wir es am Anfang davon hatten. So Liederhandschriften können bei den modernen Lesern eine ganz eigene Faszination auslösen, wenn man es dann zulässt. Das war es für diese Woche. Ein spezieller Dank geht heute an Thal Hertig, meinen ehemaligen Mitbewohner, der heute den Minnesänger gegeben hat und den Text am Anfang des Podcasts vorgelesen hat.
La, 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 la.
Wenn ihr mehr Turicano wollt, folgt mir auf Instagram oder Facebook oder abonniert meinen Newsletter auf www.turicano.com.